Vom einen auf den anderen Moment verdunkelt sich die Erde, als ein Flugobjekt mit einer Länge von 60 Metern seine Schatten wirft. Es ist eine riesengroße, runde Leichtmetallscheibe, die hoch über dem Almetal im Paderborner Land auf unerklärliche Weise schwerelos zu schweben scheint. SS-Männer sitzen unter der Kuppel, auf der eine schwarze Sonne prangt, und steuern die sogenannte Reichsflugscheibe auf ihren UFO-Landeplatz zu. Oben, auf dem Nordturm der Wewelsburg, direkt über dem oben Gruppenführersaal. Sie haben Aliens im Gepäck, um mit ihnen gemeinsam eine neue Weltordnung zu errichten.
Wewelsburg, der Podcast.
Diese moderne Legende reiht sich nahtlos ein hinter einer Vielzahl von Mythen und Verschwörungstheorien rund um die Wewelsburg. Ob etwas dahinter steckt und die Mitarbeitenden des Kreismuseums Wewelsburg hier tatsächlich schon mal Außerirdischen begegnet sind, werden wir in dieser Folge endgültig aufklären. Ich bin Selina Herr aus dem Wewelsburg-Podcast-Team, aber um überhaupt einmal zu verstehen, wie es zu diesen ganzen abstrusen Annahmen kommt, müssen wir zurückreisen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit einer schwebenden Untertasse, aber zumindest gedanklich. Kirsten Jun Stucke, du bist Historikerin und die Leiterin des Kreismuseums Wewelsburg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Worum soll es denn in dieser Episode gehen?
Heute soll es um die sogenannte schwarze Sonne gehen und um andere Mythen der Wewelsburg, um Rezeptionen, um Fantasien, um Projektionen.
Das klingt schon mal sehr, sehr spannend. Aber um das alles einzuordnen, lass uns vorab klären, wieso die Wewelsburg bei den Neonazis vor allen Dingen eine so besondere Rolle spielt. 1933 hat Reichsführer SS Heinrich Himmler in Westfalen-Lippe einen Standort für seine SS-Reichsführerschule gesucht. Warum landete er ausgerechnet hier?
Ja, die Geschichte, warum Heinrich Himmler sich die Wewelsburg ausgesucht hat, lässt sich ganz leicht damit belegen, dass er auf der Suche nach einer mittelalterlich aussehenden Burg war, weil er bei den Landtagswahlen in Lippe einige Monate zuvor auch im Wahlkampf tätig war und sich dann dort abends immer mit seinen NSDAP-Parteigenossen auf einer Burg eingetroffen hat, und das fand er so heimelig. Und da entstand bei ihm der Gedanke, dass er hier im Ostwestfälischen, diesen Bereich hat er immer so als Kernland Sachsen angesehen, dass er in diesem für ihn so geschichtsträchtigen Ort eine Burg haben wollte. Er vermischt dann da Germanentum und Mittelalter, das ist für ihn dann aber auch egal. Und dann wird ihm von dem Architekten Hermann Bartels die Wewelsburg angeboten, dass die jetzt eigentlich sozusagen zu vermieten wäre. Der damalige Kreis Büren war bereit, die Wewelsburg für eine Reichsmark jährlich zu vermieten, und dann ging das eigentlich ganz schnell.
Dann landete er hier und hat auch Umbaumaßnahmen gestartet. Also ihm gefiel die Burg so ganz gut, aber er wollte sie irgendwie doch noch anders haben. Was hat er dann hier so an Veränderungen vorgenommen?
Genau, er wollte jetzt ja eigentlich eine mittelalterlich aussehende Burg haben. Und die Wewelsburg an sich ist ja ein Renaissance-Schloss. Und von daher musste er einige bauliche Veränderungen vornehmen. Und er hat eben den dicken Nordturm umbauen lassen. Der Kellerraum wurde um fast 5 Meter vertieft, und dann hat er noch die ehemalige Kapelle zu dem sogenannten SS-Obergruppenführersaal umbauen lassen. Das dann allerdings wirklich ab 1939 durch die Arbeit von KZ-Häftlingen. Das heißt, zu dem Zweck hat er ja hier ein Konzentrationslager eingerichtet, damit die Arbeiter dann halt an der Wewelsburg bauen mussten.
Und man muss auch dann in diesem Zuge einmal sagen, dass ja auch wirklich viele dabei umgekommen sind bei diesen Arbeiten und generell in der Zeit hier des Konzentrationslagers. Ne?
Genau, ne? Also in der gesamten Zeit von 1939 bis 1945 waren rund 3.900 Häftlinge hier, und nachweislich sind 1.285 Menschen hier gestorben aufgrund der miserablen Arbeitsbedingungen und des Terrors und der Misshandlung durch die SS.
Ganz, ganz schlimm. Die Arbeiten wurden auch, wie du gerade gesagt hast, an dem Nordturm vorgenommen, ganz besonders. Das sollte irgendwie auch der Mittelpunkt so einer neuen Welt werden. So hat er sich das vorgestellt. Und dieser Nordturm, der hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung für diese Folge hier, weil nämlich in dem Obergruppenführersaal in dem Boden ein Sonnenradmotiv eingelassen wurde.
Anfangs hat er wirklich sozusagen die gesamte Wewelsburg einfach nur umgebaut. Da wurden dann möglichst mittelalterlich oder auch germanisch aussehende Räumlichkeiten eingerichtet. Dann ab 39, das hängt auch sozusagen mit der Machtzunahme Himmlers zusammen, Machtzunahme der SS, dass sie dann halt auch größere Pläne entwickeln, was man mit der Wewelsburg machen sollte. Vorher eher nur Umbau des Schlosses, jetzt eben Ausbau des Schlosses, und es sollte eine riesige ringförmige Anlage drumherum gebaut werden mit Durchmesser von 1 Kilometer, und das Ganze hätte dann den Nordturm im Mittelpunkt gehabt. Das war also, sollte quasi Mittelpunkt der gesamten Anlage werden, und dann sollte der Nordturm eben ausgebaut werden. Die Gruft eben mehr vom Namen her auch eben zum Toten, zur Totenehrung verstorbener SS-Führer. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Und dieser Obergruppenführersaal eher für repräsentative Zwecke.
Die schwarze Sonne. Das dunkelgrüne Sonnenradornament im Fußboden des Nordturms besteht aus 12 symmetrisch angelegten, getreppten Speichen in der Form spiegelverkehrter Sikronen. Sonnenradmotive wurden schon in der Vor- und Frühgeschichte gern als Zeichen des Lichts und des Erfolgs angesehen. Als Vorbild für das Wewelsburger Sonnenrad gelten alamannische Bronzefibeln aus dem 7. Jahrhundert nach Christus, die den SS-Archäologen auf der Wewelsburg bekannt waren. Während der NS-Zeit hatte das Ornament keinerlei politische Bedeutung.
So, dieser Mythos Wewelsburg entstand ja tatsächlich erst in der Nachkriegszeit. Wie hat das Ganze Fahrt aufgenommen?
Das ist nämlich jetzt hier ganz spannend, weil wir wirklich so belegen können, dass es für die Zeit des Nationalsozialismus, da kann man ganz klar sagen, dass Heinrich Himmler die Wewelsburg schon als einen besonderen Ort angesehen hat, aber mehr wirklich als Versammlungsort. Und wenn man sich überlegt, dass ja dann hier auch ein Konzentrationslager war, ist eigentlich jetzt hier dieser verbrecherische Charakter der SS für die Wewelsburg eigentlich der relevante Faktor. Aber innerhalb der Legenden und Sagenbildung, da kommt jetzt eben wirklich noch ein zusätzlicher Faktor mit hinzu, dass bei der Rezeption der Wewelsburg eben seit der Nachkriegszeit wirklich sich zahlreiche Legenden und Fantasien, Projektionen ranken. Und das hängt damit zusammen, dass Heinrich Himmler die Wewelsburg eigentlich sehr geheim gehalten hat. Es wurde nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten, was ja eigentlich passieren sollte. Und damit haben wir so ein Informationsleck, das man einfach sehr gut füllen kann, indem sich andere einfach Gedanken machen, was denn hier wohl auf der Wewelsburg mal passieren sollte. Und das ist sozusagen für die 1950er Jahre direkt belegt, dass ehemalige SS-Angehörige oder eben auch rechtsextreme Journalisten sich sehr früh Gedanken darum gemacht haben, was Heinrich Himmler denn eigentlich auf der Wewelsburg machen wollte. Und die SS wird eben immer wieder so als geheimer Orden angesehen, als eine besondere Elitegruppe, Einheit der NSDAP, um die eben vermeintlich Geheimnisvolles ranken würde. Und wenn man der SS so eine besondere Bedeutung zuspricht, dass es eben so ein geheimer Orden ist, dann spielt die Wewelsburg eben immer die Rolle, dass es sich hier um diesen Ort, dieses Kloster womöglich, des Ordens handeln sollte und so ein geheimes Konsistorium, was man hier irgendwie gründen wollte, und spricht dem immer so eine geheimnisvolle Bedeutung zu. Da sind so frühe Biografien ganz wichtig. Einmal von Billy Frischauer oder auch von Walter Schellenberg, der seine eigenen Memoiren geschrieben hat, dann aber über Himmler berichtet. Die beide immer sagen, dass es sich bei Himmler um so einen verschrobenen Geschichtsromantiker gehandelt hätte oder eben um jemanden, der so magisch-okkulte Rituale gut gefunden hätte. Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass das eben alles auf der Wewelsburg stattgefunden haben sollte.
Okay, also da vermischt sich so ein bisschen Realität und auch irgendwie
Fantasie oder das, was diese ehemaligen SS-Angehörigen da selbst hineininterpretiert haben?
Die machen das natürlich, um sich selber so ein bisschen auch reinzuwaschen. Also bei Karl Wolf, dem früheren Adjutanten von Himmler, ist es so, dass der eben auch anfängt, dass es so eine Klosterburg werden sollte und verharmlost so ein bisschen Himmler in allem, weil er ja sein Mitarbeiter war. Dadurch kann man das natürlich auch ein bisschen so deuten, dass man sagen kann, ja, der war eigentlich so ein bisschen verschrobener Okkultist und das war ja alles gar nicht so schlimm. Doch, es war alles so schlimm, weil es war der Anführer der verbrecherischen Organisation der SS und das soll so ein bisschen runtergezurrt werden, verharmlost werden und dann geht bei denen einfach die Fantasie mit denen durch. Ne? Das ist also einfach, das geht dann so weiter, dass diese Ideen von solchen geheimnisvollen Orten, Klosterruinen, dass das dann irgendwie auch von der fantastischen Literatur aufgenommen wird und das zieht dann so seine Kreise, dass man nachher dann schon daran denkt, dass ja dann dort auch der Heilige Gral aufbewahrt werden sollte, die Heilige Lanze, die hier ihren Standort finden sollte.
Und wenn wir jetzt gerade auch über Okkultismus sprechen und diesen Mythos, dann müssen wir auch über diesen schwarzen Orden sprechen und die Kultfeiern, die es hier angeblich gegeben haben soll.
Aber eben auch wirklich nur angeblich. Also es ist nachher sogar auch so versierte Historiker, Wissenschaftler wie Heinz Höhne, der dann in den 60er Jahren den Orden unter dem Totenkopf schreibt, dann auch wirklich wieder die SS als Orden begreift und dann eben auch die Wewelsburg ausführlich beschreibt und von Ritualen erzählt, die dort aber eben nachweislich überhaupt nie stattgefunden haben. Das zieht sich dann aber tatsächlich so als Interpretation und Erzählung wirklich bis in die 80er Jahre hinein, dass man diesen Erzählungen eigentlich so auf den Leim geht und dann auch wirklich versierte Historiker das in ihren Schriften erstmal aufnehmen, weil sie sich eben nicht weiter damit beschäftigen. Und wir dann eigentlich erst seit den 90ern wirklich das Ganze versuchen, auch nochmal wieder ein bisschen zu neutralisieren, neutraler darzustellen und wirklich mal zu sagen, was denn eigentlich wirklich stattgefunden hat und was eigentlich immer alles nur Projektion und Fantasie und Legende ist.
Fantasie ist eigentlich auch eine gute Überleitung. Wir hatten gerade eben schon über Karl Wolf gesprochen und was der eben hier hineininterpretiert hat auch in die Machenschaften auf der Wewelsburg und wie der das gesehen hat. Es gibt aber noch einen zweiten Herren, über den wir sprechen wollen hier in dieser Folge und zwar über den ehemaligen SS-Mann Wilhelm Landig, der auch als rechtsextremer Schriftsteller bekannt geworden ist. Und zwar hat er sich so ein bisschen verleiten lassen vielleicht durch die Obsession mit UFOs und außerirdischen Technologien in den 50er Jahren. Da ist ja einfach das Thema sehr hochgekocht. Und also der hat auch so diese Legende der Reichsflugscheiben publik gemacht. Warum hat der auch so eine Bedeutung für diese ganze Legendenbildung, die sich um die Wewelsburg drehen? Und dann sind wir auch so ein bisschen beim Einstieg dieser Folge. Da habe ich ja von einer Reichsflugscheibe erzählt, die hier landet. Was hat es damit auf sich mit diesem Herrn Wilhelm Landig?
Ja, das ist so eine richtig schöne Verschwörungserzählung, die er zusammen mit zwei anderen Freunden so aufgebaut hat. Die haben sich wirklich im Wien der 50er Jahre getroffen und haben da so ihre esoterischen Grundlagen irgendwie so gelegt, weil sie eben wirklich noch überzeugte Nationalsozialisten waren und wirklich irgendwie auch auf rassistische und antisemitische Weise versucht haben, so eine eigene Weltanschauung zu bauen. Und da spielt eben eine Rolle, dass sie eben davon ausgehen, dass ein ausgewählter Kreis der SS eben nicht mit Kriegsende sozusagen zerstört wurde, sondern dass sie weiter überlebt haben und jetzt am Nordpol unterirdisch in einer Raketenbasis leben und von dort halt dann die UFOs dann steigen lassen.
Ja.
Ist eine ganz spannende Vorstellung. Das geht dann wirklich zurück, dass ja im Krieg die Nationalsozialisten ja diese V2-Raketen entwickelt haben, die sogenannten Vergeltungswaffen. Und diese Reißflugscheiben sollen dann die V7 sein, die dann von dort eben dann steigen oder fliegen konnten. Landlich hat dann später, also ausgehend von dieser Idee aus den 50er Jahren, hat er danach drei Romane geschrieben, die sogenannte Thule-Trilogie. Und das ist nochmal ganz spannend, weil er da in drei Romanen eigentlich nochmal das Ganze dann wirklich so fantasievoll dann als einen Roman oder so als Geschichten irgendwie weitererzählt. Und da geht es eben darum, dass sie anfangs dann wirklich halt am Nordpol sind. Und die Insel Thule, die spielt eben in der völkischen Mythologie eine große Rolle. Da wird sie als Urheimat der arisch-nordischen Rasse angesehen. Und sich damit dann eben auch gegen die jüdische Bevölkerung wenden kann. Und in seinen Romanen geht es dann eben so weit, dass dann eben das Judentum sich mit der UNO zusammengetan haben soll und der Kampf damit sozusagen dieser ehemaligen SS-Männer mit Anhängern dieser ehemaligen Insel Thule dann eben darum geht, dass man halt die jüdische Weltherrschaft aufbrechen muss. Und da haben wir dann sämtliche Elemente dieser rassistischen Theorie, antisemitisch, absolut, und eben auch diese Verschwörungserzählung einer jüdischen, vermeintlichen jüdischen Weltherrschaft, die man brechen müsste. Und das wird in diesem Roman dann eben wirklich immer durchgezogen auf verschiedene Art und Weise. Nachher muss dann diese Raketenbasis oder diese UFO-Basis dann vom Nordpol zum Südpol rüberwandeln und wechseln. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie da mit ihren Flugscheiben dann über die Erde düsen.
Ja.
Und wie kommen wir damit jetzt wieder zu Wewelsburg? Es gibt dann eben diese Erzählung dann eben Leute, die dann halt tatsächlich glauben, dass diese Flugscheiben dann auf dem Nordturm der Wewelsburg dann landen sollten. Was völliger Quatsch ist, weil eigentlich sollte der Nordturm auch ein richtiges Dach bekommen, so ein Barockhaubendach. Aber man kann ja in dieser Welt, in dieser fantastischen, esoterischen Welt, kann man ja alles Mögliche annehmen. Und da kann man natürlich dann auch die Idee haben, dass dann diese UFOs tatsächlich auf dem Nordturm landen sollten. Der andere Zusammenhang ist natürlich dann, mal abgesehen von diesen UFOs, die dann durch die Welt fliegen, dass bei Landig auch schon sozusagen dieser Begriff der schwarzen Sonne eine Rolle spielt. Weil diese UFOs und überhaupt diese ganze Raketenbasis, die er da unterirdisch anlegen will, die haben halt ein Erkennungszeichen und das ist ein schwarzer Punkt. Und der wird eben dann von ihm dann eben auch als schwarze Sonne bezeichnet.
Also das ist aber nur ein schwarzer Punkt. Also wir haben noch nicht die Verbindung zwischen dem Sonnenradmotiv und dem Namen schwarze Sonne.
Das gibt es noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber er hat schon halt diesen Begriff, dass es eben als Hoheitszeichen für seine UFOs, dass es da halt schon halt den Begriff der schwarzen Sonne gibt und dass das eben schon als ein Erkennungszeichen für seine Gesinnung dann quasi gilt.
Rechte Esoterik. Innerhalb der verschiedenen esoterischen Strömungen ist die Suche nach sogenannten Kraftorten weit verbreitet. Von der Wewelsburg wird dabei angenommen, dass sich hier angeblich Energielinien kreuzen. Dazu gibt es die Vorstellung, dass sich dort, wo heute ihr Nordturm steht, ein heidnisches germanisches Heiligtum befunden haben soll. Dies könne man aber, so die Ansicht, mit wissenschaftlichen Methoden nicht nachweisen. Es könne nur von dafür empfänglichen Personen erspürt werden. Die Vertreter solcher Überzeugungen schreiben den Nationalsozialisten und speziell der SS ein geheimes, okkultes Wissen zu und der Wewelsburg eine Bedeutung als besonderem Kraftort und Kultzentrum. Oft wirken in diesen Lehren untergründig die völkisch-religiösen Ideen der NS-Zeit weiter, ohne dass sich deren Anhänger dessen immer bewusst sind.
Und da gibt es dann eben, ja, eigentlich so ab den 80ern einfach eine wahnsinnige Flut von vielen Thrillern, Romanen, die so in diese fantastische Ecke gehen, die eben immer wieder auf Landigs Geschichte wieder so zurückgreift und dann die SS immer als böse Organisation ansehen. Und dann gibt es immer die Guten, die Helden, die dann immer gegen diese Gruppen agieren müssen. Und ganz häufig spielt die Wewelsburg eben eine Rolle dabei, die eben so als SS-Zentrale dann fungiert.
Ja, das hört sich alles zwischenzeitlich ja auch ziemlich verrückt an, könnte man sagen. Und da kann man drüber schmunzeln auch noch über diese Geschichten mit irgendwie UFOs und einer Insel mit Bewohnern, die dann irgendwie durch die Lüfte schweben und so. Aber so richtig zum ersten Mal problematisch wurde es mit der rechtsextremen Szene, als die Mystifizierung quasi am Höhepunkt war, die Mystifizierung der Wewelsburg. Und das Anfang der 90er Jahre.
Genau, Anfang der 90er Jahre ist es jetzt so, dass dann so Landigs Idee von einer schwarzen Sonne auf die Wewelsburg projiziert wird. Mhm. Bei Landig war das so, dass der ja diesen Begriff der schwarzen Sonne, den es ja schon vorher gab, er hat den ja auch nicht erfunden, den gibt es schon in der Alchemie. Mhm. Da wird ja die schwarze Sonne auch immer als etwas Negatives angesehen oder dann auch im 19. Jahrhundert wird sie dann auch immer mit negativen Attributen eigentlich belegt. Und dennoch wird eben dieser Begriff der schwarzen Sonne jetzt hier auf die SS und auf die Wewelsburg mit gemünzt, weil man immer davon ausgeht, dass das irgendwie ein Zustand ist, der hinterher verwandelt werden soll in ein Machtgefüge hinein, dass man halt durch diese schwarze Sonne irgendwie zu Macht kommen kann. Mhm. Das ist ja so dieses esoterische Denken, dass wenn man irgendwie so bestimmte magische Objekte hat, so Schlüssel hat, mit denen man dann irgendwas erreichen kann, dass man dann irgendwie mächtig werden kann, mhm. in dem Fall für die SS eben zur Weltherrschaft gelangen kann. Und das wird jetzt eben auf diese schwarze Sonne projiziert. Richtig bekannt wird dieser Begriff durch einen Roman, Die schwarze Sonne von Tashi Lumpo, von einem Autoren, der sich Russell McLeod nennt. Der hat 1991 einen Roman geschrieben, eben auch so Verschwörungserzählung. Da geht es darum, dass sich zwei SS-Nachfolgeorganisationen, die einen nennen sich Agathi, die anderen sind die Shambhala. Und Agathi, das sind diejenigen, die im tibetischen Hochland leben, in einem Kloster, das eben Tashi Lumpo heißt. Und die haben da halt die Weisheit gefunden. Mhm. Und von dort wollen die quasi über die Wewelsburg, über diesen Begriff der schwarzen Sonne, dann eigentlich eben auch zur Weltherrschaft kommen. Diese beiden Gruppen bekämpfen sich. Die einen töten die anderen und als Erkennungszeichen werden den Leichen schwarze Sonne-Motive auf die Stirn tätowiert.
Okay.
Also schon reichlich makaber.
Ja.
Aber da ist dann sozusagen ganz klar, dass eben dieses Sonnenrad, dieses zwölfspeichige Sonnenrad der Wewelsburg immer als schwarze Sonne bezeichnet wird. Und der Showdown dieses Romans findet dann auch wirklich auf der Wewelsburg statt. Da soll dann quasi die heilige Lanze sozusagen auch als Schlüssel fungieren, dass man da dann quasi zur Weltherrschaft kommen könnte. Und der Held des Romans ist ein Außenstehender, dem gelingt es dann, diese heilige Lanze zu entfernen, sodass es dann nicht zu irgendeiner Weltherrschaft der ehemaligen SS-Angehörigen kommt und die dann in irgendeinem See zu versenken. Aber dieser Roman, der ist in der rechtsextremen Szene so gut angekommen, dass danach dieses Motiv der Wewelsburg wirklich fest mit dem Begriff der schwarzen Sonne verbunden war und sich danach auch wirklich breit gemacht hat. Seitdem ist das wirklich ein Erkennungszeichen der rechtsextremen Gesinnung geworden. Und der Roman ließ sich wunderbar verkaufen. Danach blühte der Onlinehandel mit entsprechenden Thule, Uhren, mit Ziffernblatt, schwarze, mit dem zwölfspeichigen Emblem auf. Und es wurde nachher auf T-Shirts, Unterwäsche, Häkeldeckchen und dergleichen.
Ja, also da musste ich auch wirklich echt schmunzeln, als ich durch die Dauerausstellung gelaufen bin. Da sind ja viele von diesen Rezeptionen ausgestellt. Mhm. Also was ich auch super interessant finde, das ist, die meisten sind so über Kopf. Also man muss sich quasi in der Ausstellung, muss den Kopf in den Nacken legen, um halt diese ganzen CDs, Bücher, Schals mit dem Motiv der schwarzen Sonne anzuschauen. Und da habe ich wirklich schon fast Nackenschmerzen bekommen, weil ich mich so lange da aufgehalten habe, weil ich das mega interessant fand, was alles mit diesem Symbol versehen wurde. Und da sind halt viele Rechtsrock-CDs eben und so. Aber bei der Unterwäsche, da habe ich wirklich bestimmt so eine halbe Minute da gestanden und mich gefragt, warum? Ja. Wieso zieht man Unterwäsche an mit diesem Symbol? Also mir ist das ist total egal, ich greife morgens einfach in eine Schublade, aber da irgendwie zu sagen, nee, heute ziehe ich meine schwarze Sonne-Unterwäsche an, das fand ich wirklich absurd. Also so ein Schal, okay, weiß ich nicht, ne? Also die werden ihre Gründe haben, weil sie vielleicht irgendwie demonstrieren wollen und dann kann man das schön zeigen, aber eine Unterwäsche, hä? Habe ich nicht verstanden.
Ja, und danach
gibt's im Pink und im Blau.
Genau, da, es gibt auch noch den schwarzen Tanga, aber den haben wir da nicht, den haben wir erst später gekriegt. Nee, es ist schon seltsamer und gleichzeitig aber auch so ein Häkeldeckchen, wo man auch denkt, ja, was für eine Wohnung lebt man denn, wo man denn dann die schwarze Sonne Häkeldecke auf den Tisch legt. Aber das zeigt eben, dass das eben ein wirklich beliebtes Motiv ist, was in der rechtsextremen Szene seitdem eben wirklich benutzt wird. Ja, bei dieser Rechtsrockmusik ist, da wird ganz häufig dann so dieser Bogen geschlagen von heutigen Neonazis über die SS hin zu den Germanen, weil sich die SS ja auch immer so als Krieger verstanden hat und dann dieses Germanentum dann eben auch absolut gehypt hat. Und ja, da kann man dann so einen wunderbaren Traditionsbogen dann schlagen.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast mir mal erzählt, dass du auch mal so Zombie-Filme geschaut hast, wo die schwarze Sonne dann auch eine Rolle gespielt hat.
Es gibt so unsägliche Zombie-Filme, wo dann eben auch ehemalige SS-Kämpfer als Bösewichte und da dann eben später als Zombies unterwegs sind. Und da kommt eben auch ganz häufig die schwarze Sonne dann schon vor. Es gibt so einen finnischen Spielfilm Iron Sky, wo dann eben auch SS-Nachfolgeorganisation auf der dunklen Seite des Mondes eine eigene Mondbasis hat. Und diese Basis ist eben auch in Form der schwarzen Sonne. Und die sind dann darauf aus, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und man findet mittlerweile die schwarze Sonne als wirklich Erkennungszeichen für Rechtsextreme, auch in Krimis wie Tatort oder anderen Serien, in den öffentlich-rechtlichen Sendern, die das einfach auch schon übernehmen, weil sie davon ausgehen, dass die Gesellschaft dieses Motiv schon als rechtsextremes Symbol einfach kennt.
So über B-Filmproduktionen, die vielleicht nicht mal eine goldene Himbeere verdient haben, da kann man ja noch drüber lachen, ne? Aber mittlerweile steht die schwarze Sonne auch in Verbindung zum gewaltbereiten Rechtsterrorismus. Was kannst du zu dieser Entwicklung, zu dieser neuesten Entwicklung dieses Mythos auch sagen?
Wir haben das zuerst gesehen in Charlottesville in Amerika 2017. Da gab es eine Versammlung einer rechtsextremen amerikanischen Gruppe, Unite the Right. Und da kam es auch zu Gewalt gegen Gegendemonstranten. Und da trugen die Rechtsextremen solche Schilde. Und da waren dann zum Beispiel auch schwarze Sonne-Motive drauf. Es gibt eine terroristische Vereinigung, das ist die Atomwaffendivision, die auch deutsche Politiker schon mal angefeindet hat. Die haben ein Bekennervideo 2018 gedreht für die deutsche Sektion. Und da stehen dann Vertreter dieser Vereinigung eben vor der Wewelsburg. Das wird eben direkt damit verbunden, ne? Und was wir wirklich sehr schockierend fanden, dass eben auch der Christchurch-Attentäter 2019 in Neuseeland, der halt 51 Menschen beim Angriff auf eine Moschee und ein islamisches Center getötet hat, dass der eine schusssichere Weste mit einem schwarze Sonne-Emblem getragen hat. Also auch sich wirklich darauf berufen hat, eben auf seine rechte rassistische Gesinnung und das eben durch die schwarze Sonne gekennzeichnet hat. Und wenige Monate später der Attentäter in Halle, der halt eine Synagoge überfallen wollte, die verschlossen war und er dann wahllos zwei Menschen auf der Straße erschossen hat, der hat sich, um sich vorher in entsprechende gewaltbereite Stimmung zu bringen, hat der halt Musik eines österreichischen Rappers, Mr. Bond, gehört. Und der hat eben auch Lieder über die Wewelsburg gebracht. Also da hat man auch wieder diesen Bezug über die rechte Musik dann eben zur Wewelsburg, wo man dann auch recht denkt, da, ja, das ist nicht mehr lustig. Das ist eben etwas, wo man eigentlich sehr bedenklich drauf sieht und sich überlegt, was kann man denn eigentlich dagegen tun?
Ja, und dass sich das dann auch wirklich so etabliert, dieses Symbol, und damit dann natürlich auch nochmal eine ganz andere Popularität bekommt. Ne? Da gibt es ja immer irgendwelche Leute, die dann diese Taten verherrlichen und damit die schwarze Sonne dann auch noch mehr in den Fokus gerückt wird. Es ist nicht verboten in Deutschland, das können wir auch einmal an dieser Stelle sagen. Es ist nicht verboten, eben weil es zur NS-Zeit keine tiefere Bedeutung hatte, wie beispielsweise das Hakenkreuz, das ja eben verboten ist. Wie reagiert denn das Kreismuseum Wewelsburg darauf? Denn es ist wirklich erschreckend, wie viel so online zu finden ist in irgendwelchen Online-Shops mit diesem Symbol auf der Brust oder auf dem Rücken, ganz groß, ganz präsent, Zipper, Hoodies, man kann wirklich alles finden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das hier auch mal ab und an getragen wird, beziehungsweise dass Menschen hierher kommen, die vielleicht auch mit dieser Kleidung herkommen. Wie geht ihr damit um?
Ja, diese sozusagen mittlerweile internationale Entwicklung können wir ja gar nicht aufhalten. Ja, das wäre irgendwie schön, wenn man da einen Hebel hätte, aber das können wir nicht machen. Das können wir eigentlich nur dokumentieren, damit wir das erfassen und erkennen, was da für Strömungen gerade aktuell sind. Was wir hier vor Ort aber machen können, ist, dass wir dieses Motiv erstmal verbieten können, dass wir überhaupt das Tragen von rechtsextremen Symbolen und Kennzeichen hier auf der Wewelsburg verbieten, durch eine strenge Hausordnung, die auch wirklich von unseren Mitarbeitenden am Empfang durchgezogen wird. Die müssen dann wirklich aktiv werden und die Leute darauf ansprechen, dass man bestimmte Symbole hier nicht tragen darf, weil eben ganz wichtig ist, dass eben die Würde der Opfer, eben der KZ-Häftlinge, die hier an der Wewelsburg arbeiten mussten und gestorben sind, dass die für uns eben höchste Priorität hat. Und dass eben aus dem Grunde das Tragen von solchen Symbolen hier nicht erlaubt ist. Wir wollen halt darauf achten, dass halt die Wewelsburg nicht von Rechtsextremen besetzt wird, dass die diesen Ort hier missbrauchen und ihn für sich einnehmen. Sie sollen eben nicht dieses Gefühl haben, wenn sie hier hinkommen, dass sie sich jetzt hier an einem vermeintlichen Kraftort befinden und daraus jetzt eine besondere Stärke und Wohlbefinden herausziehen können, sondern sie dürfen sich die Örtlichkeiten ansehen. Das bleibt jedem offen, aber eben auf unsere Art und Weise, wir geben die Regeln dafür vor. Wir haben in der Gedenkstätte, sprachst du eben schon von der Ausstellung, unsere Ausstellung Ideologie und Terror der SS führt eben auch in den Nordturm hinein. Da kann jeder Einzelbesucher sich die Räumlichkeiten, die auch heute eben noch erhalten sind, die eben nicht bei der Sprengung der Wewelsburg gegen Kriegsende zerstört wurden, kann man sich die Architektur ansehen. Aber wir haben halt im Obergruppenführersaal bunte Sitzsäcke auf dem Bodenmosaik auf der schwarzen Sonne liegen und versuchen dadurch eben eine vermeintlich faszinierende Wirkung der schwarzen Sonne zu unterbinden und zu brechen. Also wir sagen dann halt, fletzt euch und steht hier nicht stramm. Dass das also einfach schon mal ein ganz anderer Zugang ist. Und das funktioniert erstaunlich gut. Wir wussten ja anfangs auch nicht, wie das dann so wird. Die Besucher, die wirklich aufgeklärt werden wollen, die verstehen das recht schnell, warum wir da bunte Sitzsäcke liegen haben. Die sind irritiert, was soll das? Sehen das Zeichen vielleicht auch erst gar nicht, dieses Motiv, und bekommen das dann erst während einer Führung erzählt, worum es sich hier eigentlich handelt. Naja, und die extrem rechten Besuchenden, die hier hinkommen, die ärgern sich, dass wir ihren Kraftort, ihr Heiligstes damit irgendwie entweihen. Und wenn wir sowas dann im Internet lesen, sind wir dann immer ganz froh, dass das scheinbar der richtige Weg ist.
Ist das denn immer nur dieser Weg der Kritik, der gewählt wird, also auf Abstand, oder gab es auch schon mal wirklich Konfrontation hier?
Also, dass sich einer hinterher dahin stellt und sich darüber aufregt, ist wirklich extrem selten. Mhm. Was wir häufiger haben, ist, dass Menschen halt mit entsprechenden Kleidungsstücken, T-Shirt, Jacken oder Ringen kommen, die halt unter dieses Hausverbot fallen und sich dann darüber beschweren und dann unsere Mitarbeitenden am Empfang dann schon beschimpfen, dass sie jetzt 400 Kilometer gefahren sind und jetzt sollen sie den Ring abnehmen und das nicht einsehen wollen.
Atlantis-Bewohner, fliegende Untertassen, Weltraum-Nazis, einige dieser rechtsesoterischen Verschwörungstheorien und Mythen, die wir auch gerade besprochen haben, tragen ja so eine gewisse Komik in sich. Weshalb sind diese denn trotzdem wirklich gefährlich? Auch die verschwobenen, verschwurbelten Verschwörungstheorien.
Naja, sie fußen eben wirklich auf rassistisches und antisemitisches Gedankengut. Und das gilt es natürlich in den Ansätzen eigentlich aufzubrechen. Und unsere Arbeit, unsere Vermittlungsarbeit in der Gedenkstätte beruht eben darauf, dass wir versuchen, dafür zu sensibilisieren, dass man sowas irgendwie auch erkennt. Weil ich kann solche Romane erstmal ganz spannend finden, aber man muss dann auch überlegen, was steckt denn eigentlich dahinter und welches Weltbild, welches rassistische und menschenverachtende Weltbild steckt denn dahinter, wenn man dann eine ganze Weltverschwörung jüdischen Glaubens da irgendwie vernichten will. Mhm. Da muss man natürlich irgendwie auch wirklich aufpassen und das früh genug erkennen.
Ja, so Kirsten. Jetzt aber mal unter uns. Hast du hier auf dem Nordturm schon mal Außerirdische gesehen? Also wenn es jemand sagen kann, dann bist du es doch. Erzähl
nein,
es uns.
Nein, habe ich nicht.
Okay, also hätten wir diese Frage auch ein für alle Mal geklärt. Keine Außerirdischen hier.
Keine Außerirdischen, keine ehemaligen SS-Geister oder ähnliches. Das gibt's ja alles nicht. Es
keine
ist wirklich
Kultfeiern. Keine
Kultfeiern.
Also es ist ein super spannender, aufregender Ort, aber in diesem Sinne gar nicht so aufregend, wie es manchmal erzählt wird.
Genau, und das ist halt dann immer so ein bisschen enttäuschend, aber auch das müssen wir eben machen. Wir müssen unsere Besuchenden hier eben auch wirklich dann enttäuschen. Man kann zwar mit vielen Ideen hier hinkommen, aber es ist kein Geisterort, es ist kein SS-Kultort gewesen, ja, und die Flugscheiben sind hier letztlich doch nicht gelandet.
Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle für diese erste Staffel des Wewelsburg-Podcasts. Hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Kirsten Jonstucke.
Ja, gerne. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Wewelsburg ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag des Kreismuseums Wewelsburg. Host Selina Herr. Gast Kirsten Jonstucke. Redaktion Joris Alexander Krug. Einspieler mit wissenschaftlichen Erklärungen Jörg Piron. Sprecher Matthias Milberg. Sound- und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.